Also mal ehrlich, auf so eine Geschichte kommen nur Männer, oder? Typische Männerfantasie. Eine Frau heiratet den ersten Bruder und dann geht das der Reihe nach durch bis zum Jüngsten. Und daran hängen die Sadduzäer ihre theologische Frage auf. Sie merken schon, im Alten Testament ist es relativ unklar, was mit dem Menschen nach seinem Tod passiert. Also auch diese Idee, dass die Seele unsterblich ist und weiterlebt nach dem Tod, steht so im Alten Testament nicht unbedingt drin. Und was mit dem Leib passiert, ist noch viel schwieriger. Selbst das Gebet für die Toten kommt nur ein einziges Mal im Alten Testament vor, im zweiten Buch der Makkabäer. Ein sehr spätes Buch, zweites Jahrhundert vor Christus. Deswegen ist es auch auf Griechisch verfasst. Und deswegen hatte es Luther nicht in seine Bibel aufgenommen, weil er sagte, zum Alten Testament gehört nur, was hebräisch ist. Das Griechische gehört nicht dazu. Deswegen auch gibt es kein Gebet für die Auferstehung der Verstorbenen in der evangelisch-lutherischen Kirche. In den alten Kirchen, der Ostkirche, der Westkirche sehr wohl. Nicht nur wegen dem zweiten Buch der Makkabäer. Sie haben eine sehr makabre Geschichte gehört. Siebtes Kapitel, wo auch sieben Brüder nach Skythenart in kleine Stückchen verhackt werden. Das ist nicht ganz jugendfrei, deswegen sind die harten Stellen in der Lesung nicht drin. Das können Sie zu Hause nachlesen. 2 Makkabäer 7. Es bleibt bei der Frage, was passiert nach dem Tod? Jesus hätte sich auch ganz einfach rausreden können, hätte sagen können, Leute, ihr habt Deuteronomium 25,5 nicht vernünftig gelesen, ihr habt nicht alle Tatbestandsmerkmale da aufgenommen. Da steht nämlich drin, dass diese Schwagerehe nur dann greift, wenn der andere Bruder auch im selben Hausstand lebt. Ganz klares Versorgungsmodell. Also eine Frau wird in den Haushalt aufgenommen. Wenn sie verwitwet, müsste man sie rausschmeißen und damit das nicht passiert, eben die Heirat dann mit dem nächstjüngeren Bruder. Ich will das mal als Anlass nehmen, ein kleines bisschen auszuholen zu dem, was sich die Kirche vorstellt, was sie lehrt, bezogen auf das Leben nach dem Tod. Weil ich da selbst nicht besonders sattelfest war früher, und ich davon ausgehe, dass viele von Ihnen auch jetzt nicht auf der Straße sofort antworten könnten, sagen könnten, was die Christen denn so glauben, was in der Bibel denn so drin steht. Das erste ist, nach dem Tod trennt sich die Seele vom Leib. Man ist sich relativ sicher, dass die Seele weiterlebt. Das meinen auch über 80% der Deutschen. Also insofern sind wir noch ziemlich christlich, was diese Grundhaltung angeht. Der Leib verfällt natürlich. Es war jahrhundertelang völlig undenkbar, dass man als Christ seinen Leib verbrannt hat. Verbrennen tun die Religionen, die nicht daran glauben, dass der Leib noch irgendeine Bedeutung hat. Hindus, Buddhisten, Juden tun das nicht. Helmut war gerade in Israel, in Jerusalem gibt es ganz viele Gräber von frommen Juden, die sich gerade dort beerdigen lassen, damit sie bei der Auferstehung der Toten in der ersten Reihe dabei sind. Und wenn ich mich habe verbrennen lassen und meine Knochen zu kleinem Staub vermahlen, dann könnte das schwierig werden bei der Auferstehung der Toten, denkt man. Nach meinem Tod trete ich meine Seele vor das Angesicht Gottes, das nennt die Kirche das individuelle Gericht, weil ich mich selbst im Lichte Gottes sehe und dann eben beurteilen kann, ob ich im strahlenden Licht Gottes leben kann und will oder das überhaupt nicht geht und ich wo ganz anders leben muss oder ich noch so einen Zwischenzustand brauche, eine zweite Chance, die man Fegefeuer nennt, der Reinigungsort in der Tradition der Kirche. Das ist das erste Gericht. Leib und Seele werden aber wieder vereint. Am Ende der Zeiten, der berühmte jüngste Tag, das kennen Sie von vielen bildlichen Darstellungen. Und das passierte ja auch schon so ein bisschen bei der Passion Christi. Da standen die Toten auch auf, wenn Sie sich erinnern. als Vorausschau, dass der Mensch sich wieder zusammensetzt aus Leib und Seele im großen Weltgericht. Wenn Sie alle Heiligen in der Kirche waren, haben Sie auch aus der geheimen Offenbarung eine Lesung gehört, wo dann die vielen, unzählbar vielen vor dem Lamm stehen, die ihre Gewänder weiß gewaschen haben im Blut des Lammes. Und das vorletzte Kapitel der Bibel, Offenbarung 21, erzählt dann davon, dass ein neuer Himmel und eine neue Erde wird. Alles neu, das Alte wird nicht fortbestehen. Also ich kann es auch nur immer wieder sagen, zum Christentum gehört nicht die Vorstellung, dass die Menschen ökologisch diese Welt retten könnten, sondern dass es etwas Neues gibt, eine neue Schöpfung. Sehr schön ist die Formulierung, die benutzt wird. Diese Zusammensetzung von Leib und Seele ist für die Menschen, die Gott für würdig hält, an dieser Auferstehung teilzuhaben. Und nachdem wir dann im Paradies sind, wie es am Anfang auch war, gibt es keinen Tod mehr, deswegen braucht es keine Fortpflanzung. Also gibt es auch keine Ehe mehr im Himmel. Das Eheband endet mit dem Tod des ersten Ehepartners, der stirbt. Und im Himmel gibt es die Gemeinschaft aller vor Gott und nicht diese exklusive Verbindung von Zweien. So sagt es das heutige Evangelium, Lukas 20, ihr könnt es nachlesen. Wenn sich der Leib und die Seele wieder zusammensetzen, dann bekommen die Menschen diesen Ehrentitel Söhne Gottes, Kinder Gottes, Töchter Gottes. In dieser Polarität, in dieser Ambiguität von Leib und Seele. Das tauchte schon übrigens in den Psalmen auf, 82,6. Ihr seid Götter, ihr alle seid Söhne des Höchsten, steht über den Menschen drin vor dem Sündenfall. Also Adam und Eva am Anfang der Zeiten. Das schönste Wort im heutigen Evangelium sind die letzten paar angehängten Wörtchen im letzten Halbsatz. Da steht drin, alle leben ihm. Also alles auf der Welt, alle Geschöpfe, auch die Menschen leben zur Ehre Gottes. Ich kreise nicht um mich, sondern ich bin eine Ehre Gottes. Auch noch ein schlauer Satz aus den Kirchenvätern, das ist der heilige Irenäus. Gloria Dei vivens homo. Der lebendige Mensch ist eine Ehre Gottes. Er lebt zur Ehre Gottes. Was wir hier haben, ist eine Vorausschau des Himmels, weil das Reich Gottes jetzt schon angefangen hat, ich schon teilhaben darf, auch wenn ich es noch nicht verstehe. Ich bin schon ein bisschen drin in diesem Paradies. Wie gesagt, der Akzent heute bezieht sich auf die Frage der Ehe, dass die Ehe im Paradies nicht mehr sein wird. Und wenn Sie so wollen, sind deswegen Menschen, die zölibatär leben, Ordensschwestern, Ordenspriester, eine Vorausschau auf das Paradies. Sie leben schon so, wie es im Himmel ist, nicht weil das andere schlecht wäre, sondern weil sie auf das Meer hinweisen und die Kartäuser verzichten sogar auf Fleischspeise, weil es im Paradies so drin steht, dass man sich dann nur von grünem Zeug ernährt und nicht von Tieren. Die Stelle, dieser letzte Halbsatz, ihm leben wir, ist ein Anklang auf was dann Paulus später auf dem Areopag zitieren wird. Vielleicht haben Sie es im Kopf, in ihm leben wir, bewegen wir uns und sind wir. Ein Zitat aus der antiken Literatur, was darauf hinweist, dass wir jetzt eine Wirklichkeit haben, die wir nicht so ganz begreifen, und dann irgendwann mal wird die Wirklichkeit vollendet sein. Gott schafft alles aus nichts. Alles ist von Gott umfangen. Und es gibt kein außerhalb Gottes Sein. Ich kann mich nicht von Gott trennen. Nur die Barmherzigkeit Gottes sieht einen Raum oder einen Zustand vor, wo Menschen eben nicht mit Gott konfrontiert sind. Und diesen Zustand oder diesen Ort nennen die Menschen Hölle. Sie sind alle eingeladen, Kinder Gottes zu sein. Sie sind alle eingeladen, dass sich ihr Leib wieder mit ihrer Seele zusammensetzt, denn schließlich wird ja ihr Leib getauft und nicht nur ihr Geist. Das ist die große Hoffnung und das völlig andere Bild von Ewigkeit, was Christen haben im Vergleich zu anderen Religionen. Dass wir in einer verklärten Art und Weise in unserer Leiblichkeit, in einer großen Gemeinschaft der Heiligen, in einer vollständigen Glückseligkeit im Angesicht Gottes sein werden. Menschen, die eucharistische Anbetung pflegen, erfahren das manchmal, dass dieser Himmel des Staunens schon jetzt anfängt. Dass ich schon jetzt alles um mich herum vergessen kann. Dass meine körperlichen Wehwehchen weniger werden, dass meine seelischen Nöte weniger werden, dass ich ganz aufgehe in dieser Schau Gottes. Und das ist auch schon ein Vorgriff auf den Himmel. In 2 Wochen, am 26. November, werden wir versuchen, digital am Adoratio-Kongress teilzunehmen, mit einer Live-Übertragung vormittags im Dekanatssaal und dann einer Stunde eucharistischer Anbetung. Sie sind alle Töchter und Söhne Gottes in ihrem Leib, in ihrer Seele. Und wenn sie sich angesprochen fühlen, dann sind sie herzlich eingeladen, diese Würde auch hier und mit uns zu leben.